This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Hallo? Ist er wieder da?
Hallo?
Ja, ich höre ihn. Hörst du mich?
Aber ist es jetzt besser?
Es ist super.
Ich habe jetzt das WLAN ausgeschaltet. Ich habe jetzt hier die Tür auf und habe ein ganz altes LAN-Kabel an den Mesh-Router, den ich aus der Küche auf den Flur stellen musste mit einem Verlängerungskabel, weil es sonst nicht klappte. Aber ich habe gerade getestet und die Upload-Geschwindigkeit ist bei 6. Ist doch mickrig.
Ja, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas im Busch. Aber jetzt ist es wunderbar. Du bist gestochen scharf.
Okay.
Und
du meinst also, wir könnten es wagen? Jetzt funktioniert bei dir was nicht.
Ja, weil ich kommuniziere hier gerade parallel mit einer Kleinanzeigen-Interessentin. Ich verschenke gerade.
Verschenken ist nicht gut.
Ich verschenke gerade einen alten Gartentisch. Jetzt sagt sie, wird mir leider nicht angezeigt im Navi. Vorsicht bei Bildschirmfotos. Betrüger nutzen sie oft, um private Daten zu erfragen.
Was? Oh oh. Ach so, es kann sein, dass ihr Navi natürlich zu alt ist, um euer Neubaugebiet schon drin zu haben.
Ja, aber jetzt schickt sie mir hier so ein komisches Bild. Und jetzt, also sagen wir mal so, soll ich das Bild anzeigen?
Ein Nacktbild?
Nein, weiß ich nicht. Also eBay Kleinanzeigen sagt mir jetzt, Vorsicht, Vorsicht, kannst du das lesen?
Ah, ja, ja. Das kann sein, aber ach, komm.
Ja? Nicht, dass sich jetzt gleich mein Handy auflöst?
Nein.
Bild anzeigen.
Okay. Ist das schön. Ich könnte mir keinen besseren Start in die Session denken als diesen hier. Gut zu wissen, dass Sebastians Gratis-Mentalität, die er beim Podcast an den Tag legt, auch bei eBay Kleinanzeigen zum Tragen kommt. Die Band, deren 1969 erschienenes Album wir für die heutige Episode gehört haben, verabschiedet sich nicht ganz gratis mit ihren ungeschönten, zynischen und düsteren Songs von der Flower-Power-Zeit. Doch zunächst: Wie gehen Nico und Sebastian mit Kritik um? Wir haben eine kritische Rückmeldung bekommen per E-Mail, dass wir, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, man kann es ja allgemein halten, dass unsere Ausführungen, gerade was den musikalischen Part unseres Podcasts betrifft, doch wenig fundiert sein, wenig recherchiert sein und im Prinzip nur Geschwätz. Nimmst du dir das zu Herzen, Sebastian? Pflichtest du dieser Kritik bei?
Ich nehme mir das jetzt nicht unbedingt zu Herzen, aber ich gebe ihr in allen Punkten recht.
Weil du kein Herz mehr hast.
Nein, nein, nein. Aber alle Punkte, die sie dort anspricht, treffen genau so zu.
Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, eventuell hat diese kritische Stimme unseren Podcast falsch verstanden. Es handelt sich bei unserem Podcast nicht um einen, wie auch immer gearteten, wissenschaftlich fundierten, kritischen Beitrag zur Musikgeschichte. Nein, es ist rein unserer ganz subjektiven Meinung geschuldet. Wir haben also jeden Tag sprechen Menschen über irgendwas, über ihr Essen, was ihnen gut schmeckt, Filme, Musik, und genau das tun wir auch, nur eben über einen Podcast.
Ja, und es ist ein Experiment. Wir lassen uns auf Musik ein, die wir zuvor vielleicht noch nie gehört haben. Wir lassen ja auch den Zufall entscheiden, welches Album wir jeweils hören werden. Aus einem riesigen Kompendium von 1001 Alben, die man angeblich gehört haben muss. Das wollen wir einfach überprüfen und gucken einfach, ob uns diese Musikalben interessieren. Und wenn sie uns nicht interessieren oder nicht gefallen, dann ist das einfach so. Das heißt aber nicht, dass...
Und wir haben ja auch gar keine Zeit, uns damit so in die Materie zu versenken, denn dann steht ja schon das neue Album wieder an,
ja,
die neue Band.
Ja.
Und wir haben ja auch noch ein Leben. Sebastian muss die Spülmaschine ein- und ausräumen. Er muss hin und wieder auch mal in den Spanienurlaub fliegen. Das geht gar nicht. Das kann dieser Mann gar nicht leisten. Deshalb mögen unsere Hörer ein wenig Nachsicht mit uns haben.
Ja, und ich würde sagen, die Abschweifungen stehen ja auch eigentlich im Vordergrund. Also
die Abschweifungen stehen im Vordergrund.
Dieses Musikexperiment ist eigentlich nur ein Anlass, um sich zu unterhalten, um sich über Gott und die Welt zu unterhalten.
Ein Mittel zum Zweck,
ja,
ganz genau.
Ja,
ja, ja. Jetzt bist du wieder hier, Sebastian. Du bist zurück im Podcast-Keller. Ich sehe es gerade. Kannst du, oder vielleicht ist es noch zu früh, ein Fazit deines Urlaubs zu ziehen. Und falls es noch nicht so früh ist, würdest du kritischen Hörern unseres Podcasts einen Urlaub in Benissa ans Herz legen? Oder würdest du sagen, jetzt war ich da, eher nicht nochmal?
Doch, absolut, absolut. Ich würde wieder hinfahren. Ja,
ja, schön.
Es ist toll.
Schön, schön.
Es ist schön. Es ist also im Sommer natürlich auch relativ warm, aber wem das jetzt nichts ausmacht, dem sei das absolut empfohlen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade so im Frühling sehr schön dort ist oder im Herbst. Und es ist ein wunderbares Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich das mal mit anderen Urlaubsregionen vergleiche. Insofern eine absolute Empfehlung. Und jetzt fragst du dich auch vielleicht, warum ich eigentlich einen alten Gartentisch zu verschenken habe über Kleinanzeigen.
Ja.
Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Das hat mit Benissa zu tun.
Ihr habt in Benissa, darf ich raten, ihr habt in Benissa quasi als Souvenir einen original valencianischen Gartentisch gekauft, den habt ihr mitgenommen, ins Handgepäck, obwohl ihr es nicht durftet, und jetzt braucht ihr euren alten Gartentisch nicht mehr. Liege ich richtig?
Ja, was meinst du, wie lange es gedauert hatte, bis die Chefin sich durch die Sicherheitskontrolle durchdiskutiert hatte mit diesem Gartentisch unterm Arm? Das hat Stunden gedauert.
Sie musste erst erklären, warum ihr Mann so gebückt geht.
Ja, genau.
Du hattest den Gartentisch unter der Kleidung.
Ja, und jetzt besteht er auch noch aus Aluminium. Jetzt weiß ich gar nicht, ob deshalb immer da diese Sicherheitstore, durch die man laufen muss, ob die dann ausschlagen. Wahrscheinlich schlagen die auch bei Aluminium aus, oder? Oder nur bei Stahl.
Ja, aber
ich weiß es nicht.
Wenn es ein historischer valencianischer Gartentisch aus dem 16. Jahrhundert ist, ich glaube nicht, dass der schon mit Aluminium irgendwie.
Ja, das ist dann vielleicht Gusseisen oder so.
Ja.
Ja, er ist in der Tat aus Aluminium, dieser Tisch, um den es geht. Und es ist in der Tat so, dass wir genau diesen Gartentisch, den wir jetzt neu auf unserer Heimatterrasse stehen haben, genau diesen Gartentisch hatten wir auch in Benissa. Und der hat uns so gut gefallen, dass wir dank der...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Google Bildersuche in Sekunden rausgefunden haben, wo man den eigentlich herbekommt. Und den haben wir jetzt in der Tat bei einer spanischen Firma bestellt, die ihren Hauptsitz sogar in Valencia hat. Und dieser Tisch wurde uns innerhalb von 3 Tagen nach Hause geliefert. Ist das nicht toll, diese neue, moderne Versandwelt? Jetzt haben
das ist fantastisch. Wir leben im Paradies und jetzt habt ihr ein Stückchen Urlaub zu Hause.
Ja, genau. Wir haben einen Tisch mit passenden Stühlen dazu, eine komplett neue Gartensitzgruppe. Die steht jetzt da, so wie sie in Benissa dort auch schon stand, steht jetzt bei uns auf der Terrasse.
Nicht ganz, denn wenn ich auf mein Thermometer schaue, ich sehe 13 Grad. Wie sieht's bei euch aus, Sebastian?
Ja, es ist ein bisschen kühler. Ja, ja. Aber jetzt.
Aber habt ihr den Tisch schon? Also seid ihr im Urlaubsfeeling, wenn ihr dran sitzt?
Ja, total, total. Man fühlt sich direkt an Benissa zurückerinnert. Und das Allerbeste, weißt du, was neben diesem Tisch steht?
Ein Regenschirmständer?
Nein, aber sowas ähnliches. Nein, da steht eine kleine, süße, kanarische Dattelpalme, die ich in Benissa ausgegraben habe.
Wie hast du die denn ins Flugzeug bekommen?
Ja, da hatte ich erst Sorge. Ich wusste gar nicht, darf man überhaupt dort Pflanzen ausgraben und einfach
invasive
so mitnehmen.
Invasive Arten?
Ja, ist es überhaupt eine invasive Art? Ist es eine geschützte Art? Die gute Nachricht ist, ich habe natürlich vorher mich nochmal kundig gemacht. Kanarische Dattelpalmen sind nicht auf der Artenschutzlinie, auf der Artenschutz, wie heißt das? Artenschutzliste.
Liste.
Auf der Artenschutz, auf der Pflanzenartenschutzliste nicht verzeichnet. Das heißt, sie gelten auch nicht als invasiv, weil sie sich jetzt hier nicht wahnsinnig vermehren, wenn ich sie hier aussetze.
Darf ich kurz. Wer weiß, was da an Mikroben, Bazillen, Bakterien, Kleintieren
absolut,
noch drin sitzt.
Absolut. Deswegen darf man.
Feuerameisen!
Man darf Bäume ausgraben, wie man möchte, solange es kein geschützter Baum ist oder eine geschützte Baumart ist. Allerdings, man darf keine Erde importieren. Das heißt.
Das ist jetzt schwierig.
Nein, eben nicht. Ich habe diese Palme ausgegraben. Ein kleines Pflänzlein, ein kleiner Spross einer kanarischen Dattelpalme. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte unterschätzt, wie tief doch die Wurzeln einer solchen Palme sind, auch wenn sie erst...
Wie ein Schachtelhalm?
Auch wenn sie, ja, ne, die ist jetzt vielleicht 20 Zentimeter hoch, diese Palme. Und ich würde sagen, die Wurzeln waren fast schon einen halben Meter tief. Ich habe mich da in diesen Boden, bohren müssen. Das war der Wahnsinn. So, jetzt ist es aber so, wegen dieser Mikroben und der Bakterien und so, die man dort transportieren kann, habe ich das Ganze wurzelnackt transportiert. Das heißt, ich habe die Wurzeln ausgegraben, in Wasser gestellt und der Erdballen hat sich sozusagen aufgelöst und habe sie komplett wurzelnackt transportiert, eingeschlagen in feuchtes Krepppapier, in so Küchenpapier, im Handgepäck, durch die Sicherheitskontrolle geschleust, hat niemanden gestört.
Ja.
So, dann habe ich sie zu Hause direkt wieder eingepflanzt und jetzt steht sie auf der Terrasse in der Hoffnung, dass daraus eine stattliche Palme wächst. Ich weiß nur noch nicht so genau, was ich im Winter mit ihr mache, weil sie ist leider nicht winterhart.
Kann man sie reinholen dann?
Ja, man kann sie reinholen, aber man muss gucken. So in Heizungsluft ist dann auch nicht so ideal. Eigentlich muss man sie kühl und hell überwintern. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber frostfrei.
Kann man sagen, dass du dieser kleinen Dattelpalme einerseits eine wunderbares Reiseerlebnis in ein fernes Land beschert hast, allerdings zugleich auch vermutlich einen ganz, ganz langwierigen, qualvollen Tod?
Nein. Ich hatte in der Tat, ich hatte auch so fast schon ethische Gewissensbisse und da so fundamentale Fragen kamen da auf. Es ist aber so, ich habe diese Dattelpalme, diesen Sprössling, ja, den habe ich am Fuße eines Zitronenbaums ausgegraben und da habe ich mir gedacht, diese Palme, die kann hier nicht stehen bleiben, weil entweder zerstört sie den Zitronenbaum oder der Zitronenbaum zerstört die Palme. Also einer von beiden musste weichen. Dieser Zitronenbaum war allerdings schon ein stattlicher Baum. Da dachte ich mir, okay, helfe ich den beiden Pflanzen und nehme halt die eine mit. In dem Moment war das ja eine Win-Win-Situation für die Palme und für mich. Ich gehe mal eher davon aus, dass die Palme wahrscheinlich langfristig nicht überlebt hätte, weil dieser riesige Zitronenbaum sie ohnehin irgendwann erdrückt hätte. Ja, sie wäre wahrscheinlich irgendwann eingegangen. So, jetzt ist es aber so, ich wollte gerne die Palme haben und die Palme konnte eigentlich einen neuen Standort gebrauchen.
Wenn deine Absichten ehrenhaft gewesen wären und moralisch gewesen wären, du hättest die Palme in ihrem natürlichen Habitat lassen müssen. Vielleicht so ein paar Meter weiter weg einpflanzen, aber doch nicht tausende Kilometer weiter nach Norden mit verschleppen. Das geht nun wirklich nicht.
Ja, aber da ist was dran. Andererseits, ich bin gestern durch Bad Homburg geschlendert. Was stand da an jeder Straßenecke? Kanarische Dattelpalmen in riesigen Kübeln. Wird da immer im Sommer die ganze Einkaufsstraße entlang, werden da diese Palmen aufgestellt. So nebenbei, ich kriege schon wieder Nachrichten von Miriam, die jetzt hier unseren alten Gartentisch haben will. Jetzt kriegt sie einfach unsere Adresse nicht ins Navi eingetippt. Jetzt,
wie ich sagte, das Navi ist eventuell nicht mehr up to date. Eure Neubausiedlung ist noch nicht im System drin. Sag ihr doch einfach, die nächstmögliche alte Straße,
ja,
die auf jeden
ja,
Fall
ja,
drin
genau,
ist.
Ja, genau, aber sowas nervt mich ja schon, weil sie könnte doch mal bei Google Maps gucken, da wird die Straße definitiv angezeigt.
Und vielleicht kennt sie Google Maps nicht, sie hat noch so ein eingebautes, so ein TomTom-Gerät, was seit 10 Jahren nicht aktualisiert worden
ist. Jetzt fragt sie mich, ob vielleicht ein Tippfehler in der Straße ist. Ach. Also, das ist schon wieder sehr seltsam.
Ich find's übrigens toll, dass man hier so multitaskingfähig, so ganz locker nebenbei noch...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
eBay Kleinanzeigen abhandelt, während wir hier die großen Themen der Weltgeschichte verhandeln. Sebastian, das bringt mich zu einem wirklich interessanten und faszinierenden Thema, auf das ich vor ziemlich genau einer Woche in einem Podcast gestoßen bin. Der Podcast war ziemlich lang. Zu Gast bei einem Host war ein Kognitionswissenschaftler, glaube ich, der davon ausgegangen ist, der war voll felsenfest davon überzeugt, dass wir in einer Simulation leben. Okay. Und wie hat er das erklärt? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein gottähnliches Lebewesen hier an so einem Computer sitzt und unsere Welt und unsere Realität programmiert. Das eher weniger. Auch wenn er immer davon gesprochen hat, jedes Lebewesen trägt seine eigene VR-Brille, durch die er in Anführungszeichen die Realität wahrnimmt. So.
Also metaphorisch und, gesprochen oder habe ich wirklich eine Brille und merk's nicht?
Nein, nein, metaphorisch gesprochen. Ja. Und ich dachte erst, was für ein Blödsinn, und wollte diesen Podcast sofort löschen und habe mir dann aber dieses Interview 2,5 Stunden angehört. Und da kamen wirklich Fragen, und er sagt, er nimmt auch häufig auf naturwissenschaftlichen Kongressen teil, wo Physiker, Mathematiker, Biologen anwesend sind, und er stellt auch denen die Frage. Wir nehmen ja unsere Realität durch unsere Sinne wahr.
Mhm.
So. Das machen Tiere auch. Und jetzt weiß ja jeder, Stichwort wieder dein Beispiel am Flughafen, da kann man schon mal so Drogenspürhunde sehen.
Ja.
So. Was diese Hunde mit ihrer Nase erschnüffeln können, ist für uns ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Und deshalb hat er auch die Frage gestellt, so eine Fledermaus, so ein Hund, eine Katze, wenn die da nachts irgendwie rumlaufen, die sehen dieselbe Welt, die wir sehen, völlig anders. Die erschnüffeln die anders, die sehen andere Farben, andere Frequenzen. Fische fühlen vielleicht irgendwelche elektrostatischen Sachen im Wasser, Vögel in der irgendwelche Magnetfelder und so weiter. Die sehen also das, was wir als Realität sehen, vollkommen anders, und die können sich gar nicht vorstellen, wie wir diese Welt sehen. Und wir reden beides, oder wir reden ja alle über eine Realität. Und das kann dann eigentlich nicht sein. Und er sagte, mit all unseren naturwissenschaftlichen Gesetzen und mit unseren Berechnungen und mit den Werkzeugen, die wir haben, mit dem Teleskop, mit einem Mikroskop und so, wir können immer nur einen Bruchteil der wahren Wirklichkeit sehen. Und da ist doch was dran.
Ja, gut. Ja, jeder hat da seine eigene Wirklichkeit aufgrund der, ja, auch der physischen Begebenheiten.
Und es ging noch weiter, Sebastian. Ja. Wir lernen ja, wenn wir aufwachsen, lernen wir die Dinge zu benennen. Von unseren Eltern und von der Gemeinschaft der Sprechenden.
Mhm.
So, und jetzt sagt man, der Himmel ist blau.
Mhm.
Woher weiß ich, wenn du in den Himmel blickst, dass dein Blau so aussieht wie mein Blau? Vielleicht, jetzt pass auf, vielleicht ist deine VR-Brille, die du trägst, vielleicht siehst du den Himmel in einem Farbton, den du mit Blau bezeichnest, so wie ich etwas sehe wie Rot, was Rot für mich ist.
Ja, na, ja, so ist das. Ne? Also das fasziniert mich.
Ich kann
mich
also
auch
gar nicht nachweisen, wie du die Welten wahrnimmst, weil du, für dich ist es ganz selbstverständlich, und du gehst davon aus, dass ich das genauso sehe und höre und schmecke wie du. Wären wir eigentlich bei unserem Musikthema. Wie hören wir Musik? Vielleicht hörst du ganz andere Frequenzen als ich. Huhuhuhu.
Ja, ja, das kann schon sein. Vielleicht habe ich ein ganz anderes Hörerlebnis, und man weiß das ja auch irgendwie bei Farbenblinden, ne, die jetzt so eine Rot-Grün-Schwäche haben. Die wissen ja gar nicht. Die haben keine, also die haben eine eigene Vorstellung von Rot und Grün. Das ist irgendwie so ein Gemisch vielleicht. Ja, so irgendwie ein Grau.
Ja.
Ein rot-grünes Grau. Und für uns sind das zwei unterschiedliche Farben. Insofern haben
wir. Und dann sind wir sind schon fast in der spirituellen oder in der religiösen Ecke dann, ne?
Ja, und also, ne, ich weiß dann nicht, wie der andere das jeweils wahrnimmt. Und er kann ja auch meine Wahrnehmung nicht nachempfinden.
Ganz genau. Und trotzdem bewegen wir uns in derselben Realität.
Ja, und trotzdem gibt es dann Ärzte und Optiker, die sagen, sie haben eine Rot-Grün-Schwäche. Woher weiß denn der Optiker, dass er nicht selber vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche hat?
Oder dass deine vielleicht eher eine Blau-Grau-Schwäche ist.
Ja, ja. Aber kann man
also
das nicht irgendwie physikalisch oder biophysikalisch mit irgendwelchen Rezeptoren, kann man da nicht irgendwelche Untersuchungen anstellen?
Ja, auch da... Jetzt kommen wir schon wieder in einen Bereich, wo es Geschwätz wird, weil wir es einfach nicht wissen.
Aber, wir haben überhaupt keine Ahnung.
Aber allein drüber nachzudenken, jetzt zum Beispiel mal vor 2000 Jahren, wie sah die Welt, war die Welt da dieselbe für den Menschen? Er konnte nur bis zum Mond schauen. Oder bis die Sonne konnte er sehen, den Mond konnte er sehen.
Ja.
Und wie weit können wir heute? Also unsere Realität hat sich erweitert, sowohl im makroskopischen als auch im mikroskopischen Bereich.
Ja.
Ist es noch dieselbe? Ist es dieselbe Welt wie vor 2000 Jahren? Also war diese Welt schon da und der Mensch war sich dieser Welt nicht bewusst? Oder existierte sie noch gar nicht? Also existiert sie erst, indem wir sie mit irgendwelchen Werkzeugen sichtbar machen? Ist auch wieder sowas.
Ja, weiß man ja nicht, ne? Und wenn es wirklich, verrückt, ne? Und wenn es wirklich stimmen sollte, dass sich das Universum immer noch weiter ausdehnt, dann muss es ja vor 2000 Jahren ein anderes gewesen sein. Ein kleineres.
Ein kleineres, genau.
Ja.
Und das ist auch wieder so eine fantastische Sache, wenn es wirklich diesen Big Bang gegeben haben soll. Was war vorher da?
Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Das ist,
also wir wissen es nicht. Ja, und nee. Das vielleicht sei auch nochmal angemerkt, jetzt auch in Bezug auf unsere Hörerin, die uns da eine durchaus nette, konstruktive, aber sehr kritische Mail geschrieben hat. Wir wollen ja hier auch niemanden aufklären, belehren oder sonst irgendwas. Wir werfen Fragen auf, ne? Also.
Wir werfen Fragen auf, die wir teilweise selbst beantworten, aber es sind keine richtigen Antworten.
Es sind unsere
Meinungen.
Unsere Antworten und
unsere VR-Brille.
Und im Grunde genommen sind wir uns immer darüber bewusst, dass wir eigentlich nichts wissen.
Ja, oder wie Sokrates hat, glaube ich, korrekt gesagt, er weiß, dass er nicht weiß.
Ja.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja.
Mhm. Und dieser Kognitionspsychologe meinte auch, wenn wir sterben, setzen wir nur eine andere VR-Brille auf.
Ach, aber das...
Da habe ich mich natürlich gefragt, welchen Vorteil hat es zu sagen, ja, wir sind dann irgendwie im Paradies oder so. Das ist ja dasselbe Bild. Ich setze eine andere VR-Brille auf.
Ja, was soll das überhaupt mit der VR-Brille? Das ist jetzt auch schon wieder so...
Eine Virtual Reality, weil die Realität an sich kann gar nicht erkannt werden.
Ja.
Hattest du schon mal so eine Brille auf?
Ich hatte noch nie eine VR-Brille auf.
Ja, ich hatte sogar vor einigen Jahren mal so eine, als Test habe ich mir mal so eine bei Amazon, glaube ich, bestellt, wo man sein Smartphone reinlegen kann und dann kann man auf dem Smartphone irgendwelche Filme für diese Brillen sich anschauen. Und das ist wirklich toll.
Mhm. Okay.
Man muss nicht für 3.600 Euro so eine Apple Vision Pro kaufen. Wäre das was für dich, Sebastian? Wärst du jemand, der dann, um zu entspannen oder vielleicht auch um Filme zu sehen oder sogar Konzerte, dass du dir dann so anderthalb, zwei Stunden dieses Konzert als ein immersives Erlebnis anschaust auf der Couch? Ich glaube, da geht die Reise ja hin.
Also ich würde das durchaus mal ausprobieren, ob ich da jetzt, also meine Welt geht jetzt nicht unter, wenn ich jetzt keine habe. Aber wer weiß.
Keine Welt.
Ja, und keine virtuelle Welt. Ach so. Mittels VR-Brille.
Ja, aber du hast ja nur eine virtuelle Welt. Die reale Welt hast du ja gar nicht.
Genau.
Die existiert für dich ja gar nicht. Die erkennst du nicht.
Also die Brillen, sie sind mir heutzutage noch ein bisschen zu klobig.
Mhm.
Aber ich meine, das ist so wie mit den Handys und Smartphones und so, ne? Also heute kann man sich ein Leben ohne ja kaum vorstellen. Vor 20 Jahren hatten wir gar keins.
Und das Interessante ist, Sebastian, gut, dass du sagst, man kann sich kein Leben ohne Smartphone vorstellen. Ich hatte dich ja darüber informiert, dass in Korea erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Glas bzw. der Spiegel auftaucht. Das heißt, jetzt sind wir im Prinzip wieder bei unserer Weltsicht. Die in Korea hatten so ziemlich erst bis zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatten noch kein Selbstbild. Die waren darauf angewiesen, wie andere Menschen sie wahrgenommen haben.
Ja.
Die wussten nicht, dass sie einen Pickel im Gesicht hatten.
Aber wie ist das denn bei so natürlichen Spiegelungen, wenn du da jetzt irgendwie an einem See bist? Das kann man sich ja schon erahnen.
Da kann man sich sehen. Aber dennoch, diese Ubiquität von Spiegeln und Fenstern, dass die in Korea noch gar nicht da war, das hat mich fasziniert.
Ja.
Und so ist es mit den Smartphones. Sind ja im Prinzip auch nur Spiegel der Welt.
Und heutzutage werden ja Smartphones in der Tat auch als Spiegel benutzt. Spätestens seitdem man immer auf beiden Seiten eine Kamera hat. Neulich habe ich meine Nichte gesehen, wie sie mit dem Handy sich sozusagen geschminkt hat. Sie hat einfach auf Videomodus gestellt, die Seite, also die Rückkamera sozusagen angemacht, die Selfie-Kamera und hatte dann ein perfektes Spiegelbild.
Nutzt du das manchmal auch?
Nee.
Als Spiegel, ob der Scheitel sitzt?
Nein, ich habe es allerdings jetzt neulich schon mal benutzt, so mit zunehmender Altersweitsichtigkeit. Habe ich schon mal die Videofunktion benutzt, um auf einen Text zu zoomen? Ich hatte, da hatte ich Kontaktlinsen drin und dann habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, so ganz, ganz kleine Texte zu lesen. Mhm. Und dann filme ich das einfach ab mit dem Handy und zoome. Dann geht's wieder. Dann kannst du es halt wie eine Lupe benutzen.
Toll, oder?
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Apropos neue Technik, Sebastian. Ich habe kürzlich gehört, dass die Kerzenindustrie jährlich einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar hat. Was überraschend ist. Man sollte doch denken, bei LEDs und so wäre doch die Kerze ein Hilfsmittel, das kaum noch gebraucht wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Kerzenindustrie boomt, habe ich gehört. Okay. Duftkerzen sind ganz toll.
Ich habe erst gestern eine Kerze gekauft.
Guck mal, das ist ja interessant. Allerdings und man fragt sich, warum? Warum?
Ja, ich habe gestern so eine riesige Duftkerze im Eimer gekauft. Eine Dreidochtkerze. Ist wirklich so ein Eimer. Zitronella-Duft. In der Hoffnung, damit die Mücken und Wespen von der Terrasse zu vertreiben.
Also es ist eine Outdoor-Kerze?
Das ist eine Outdoor-Kerze, ja.
Aha.
Ja. Hm. Ansonsten benutzen wir jetzt hier im Haushalt relativ selten Kerzen.
Also man hat, ich hätte glaube ich keine. Vielleicht ein Teelicht irgendwo, aber ansonsten
ja,
brauche
höchstens
ich keine
mal
Kerze.
So auf dem Geburtstagskuchen, ne, brennt mal eine Kerze oder am Adventskranz.
Hast du Geburtstagskuchen mit Kerzen?
Ja, ja. Meistens sogar mit so einer Zahlenkerze.
Wann zuletzt?
Ja, zuletzt bei meinem Geburtstag. Also für mich persönlich.
Bei deinem letzten Geburtstag?
Ja, natürlich. Die Kinder haben
jetzt
natürlich
der 13.
auch immer eine
oder 14.
Zahl. Und morgen hat die Chefin Geburtstag. Auch da wird es eine Zahlenkerze geben. Selbstverständlich. Ja.
Alles klar. Ach, ist das schön, ey. Endlich volljährig.
Ja, genau. Endlich zweistellig.
Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment.
Ja, genau. Ja. Wobei zweistellig ist es ja schon ab 10.
Um so langsam auf unser Thema zu kommen, Sebastian.
Ach,
unser
Thema? Ich wusste gar nicht, dass wir ein Thema haben.
Unser leidliches Musikthema.
Ah ja, genau.
Ja.
Ja.
Und auch da können wir leider. Ja, wir können nur Geschwätz verbreiten.
Ja.
Ozzy Osbourne ist gestorben, Sebastian. Mhm. Sagte dir Ozzy Osbourne was? Sagte dir seine Musik etwas? Warst du Fan? Warst du Streamer? Warst du vielleicht Konzertbesucher von Ozzy Osbournes Konzerten? Wie stehst du zu Ozzy Osbourne, der in den letzten zwei Wochen durch die Medien hoch und runter gegangen ist und dessen Sarg durch seine Heimatstadt Manchester, war es Manchester?
Birmingham
gefahren wurde. Und in diesem typisch britischen Automobil, wo ja auch schon die Queen drin lag und ich glaube Lady Di und jetzt eben Ozzy Osbourne. Wie sind deine Gedanken zu Ozzy Osbournes Tod mit 76?
Ja, ein bisschen jung, ne? Wobei er hatte auch sehr ein strapaziöses Leben, ne, insofern.
Ja, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Ne?
Ja,
ich glaube,
genau.
Er hatte Parkinson,
ja.
Kann das sein?
Ja, ja und das war ja eigentlich jetzt auch ein Leben im Vollrausch, so mehr oder weniger. Insofern,
du meinst, er hat alles mitgenommen?
Ja, genau.
Er hat es genossen.
Soweit ich das beurteilen kann. Ich kenne natürlich Ozzy Osbourne. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan seiner Musik. Vielleicht, wenn ich Lieder von Ozzy Osbourne gehört habe, dann eher den späteren Ozzy Osbourne.
Mhm.
Jetzt so von seiner Band Black Sabbath habe ich jetzt eher nichts gehört. Aber er ist ja dann auch als Solokünstler aufgetreten und er hatte einige Hits, auch als Solokünstler. Die dann auch so eher in den Mainstream bekannt geworden sind. Deswegen kenne ich ihn. Und weißt du, woher ich ihn hauptsächlich kenne?
Er hatte, durch diese Serie, die er vor 20 Jahren hatte.
Ja, er hatte in den 90er Jahren, als ich noch regelmäßig MTV geguckt habe, hatte er so eine Doku-Soap, so eine...
Im Prinzip so ein ähnlich wie Big Brother schon, ne? Er ließ sich überall in seinem Haus filmen.
Ja, genau, die ganze Familie halt, ne? Zumindest einige Mitglieder der Familie. Und daher kenne ich ihn. War ganz lustig. Also er war auch schon wirklich ein skurriler, verrückter, aber sehr sympathischer Typ.
Ich muss sagen, um das kurz abzuschließen, ich kannte den Namen Ozzy Osbourne und alles, was ich von Ozzy Osbourne weiß, weiß ich aus den Nachrufen, die ich in der letzten Woche gelesen habe.
Okay.
Ich hätte jetzt nicht sagen können, Ozzy Osbourne, war das ein Musiker, war das ein Schauspieler?
Ach meine Güte, du kennst doch nicht die Fledermaus-Geschichte, die kennt doch nun wirklich jeder.
Ja, die kenne ich jetzt durch die Nachrufe.
Ja.
Ja, der ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
Aber spätestens seitdem er dann dieser Fledermaus den Kopf abgebissen hatte, galt er ja so als König, wie nannten sie ihn?
Prince of Darkness.
Prince of Darkness. Nee, ich hatte jetzt überlegt, ob Prince oder King. Prince of Darkness. Und ich habe mal auch ein Interview mit ihm gesehen. Da ging es natürlich auch wieder mal um diese Fledermaus. Und es ist wohl so, also zumindest hat er es damals so geschildert, das ist ja während eines Konzerts passiert. Irgendein Fan hat diese Fledermaus auf die Bühne geworfen.
Ja. Und weil man ja schon mal eine tote Fledermaus mit zum Konzert nimmt.
Ja, und er hat im Traum nicht daran gedacht, dass das eine echte Fledermaus sein könnte und dachte, das wäre so ein Gummitier.
Und deswegen hat er reingebissen.
Und hat dann da reingebissen, sich überhaupt nichts dabei gedacht und ihr den Kopf abgebissen. Und dann war das aber eine echte. Damit hat er nicht gerechnet.
Und das bleibt im kollektiven Gedächtnis hängen, obwohl er so viel und so schöne Musik gemacht hat. Ich kenne keinen einzigen Song, ich könnte keinen nennen. Könnte ich nicht.
Ja, doch.
Es gibt ich habe es sicherlich gehört, aber ich weiß nicht, ob das von Ozzy Osbourne ist.
Das Lied Dreamer hast du garantiert schon mal im Radio gehört.
Okay.
Ja.
Ja, das war Ozzy Osbourne. Wann wurde seine Band Black Sabbath, wann haben die sich gebildet? War das schon in den 70ern oder war das noch in den 60ern?
Ich glaube eher in den 70ern. Aber da bin ich jetzt auch wieder schlecht informiert. Sorry, Desiri. Okay.
Nur, dass man es mal so zeitlich einschätzen kann, wann er also gestartet ist mit Black Sabbath.
Soll ich schnell googeln?
Bitte. Die Zeit haben wir.
Das müsste man natürlich noch wissen, wie man das schreibt. Ich hab's gefunden. Ach, guck mal. Sie besteht seit 1969.
Seit 1969.
Ja, aber es ging da so in den 70ern erst so richtig los natürlich.
Ja,
ne?
Aber sie haben sich 1969 gegründet. Mhm. Eventuell haben sie sich gegründet. Sie waren ja schon so ein bisschen so düster drauf, ne?
Ja, sie waren immer düster.
Ja, auch mit Blut und so. Ja? Dass sie einfach gesagt haben, bei der Gründung von Black Sabbath, lass es einfach bluten.
Worauf willst du hinaus? Ist das jetzt schon die Überleitung? Ah ja, es ist die Überleitung. Mein Gott.
Dafür kriegen wir wieder eine ganz üble Nachricht.
Ja, da habe ich übrigens eine Frage. Also es geht heute in der Tat so ein bisschen um Blut. Bei dem Album, das wir gehört haben, soll ich jetzt schon verraten, welches wir gehört haben? Wir haben das Album gehört, Let It Bleed.
Mach doch, was du willst.
Und da habe ich mich gefragt, ist Let It Bleed eine Anspielung auf Let It Be aufgrund der doch durchaus bekannten Rivalität zwischen den Beatles und den Rolling Stones?
Ja, da muss ich sofort einschreiten, Sebastian. Das war auch eher so von den Medien eine gehypte, künstlich hochgepushte Rivalität.
Ja, ich weiß, es passte gut ins Marketingkonzept. Ja.
So, es passt ins Marketing. Und Let It Be, der Song, den gab's da schon. Der wurde zu der Zeit geschrieben, aber der war noch nicht offiziell veröffentlicht. Also deswegen, die kannten sich ja, die gingen ja ein und aus da. Eventuell lag's daran, Let It Bleed, vielleicht sogar Let It Beat. Nochmal so ein kleiner Stoß in die Seite wegen Beat und Beatles. Weiß man nicht.
Oder
es hatte einfach damit zu tun, Sebastian, dass die Rolling Stones gesagt haben, so jetzt aber hier Schluss mit Zucker und Happy und Peace und Love. Es ist vorbei, die 60er gehen vorbei, das Album ist im Dezember 1969 erschienen. Es ist nicht so, wie wir uns das alles so schön vorstellen. Die Welt, es gibt den Vietnamkrieg, ja, es gibt böse Menschen, es gibt Menschen, die eventuell irgendwann mal einer Fledermaus den Kopf abfressen. Deswegen, es ist nicht alles so sauber und so toll. Let it bleed.
Also hatten sie sich damit abgefunden. Also man soll es ruhig bluten lassen. Es ist schon zynisch. Ja, es ist schon zynisch. Ja.
Es ist ein bisschen zynisch, aber es ist was anderes.
Ja. Ja. Ne?
Ja, kanntest du das Album, Sebastian? Kanntest du die Rolling Stones? Diese kleine Combo, die ich glaube noch immer durch einige Dorfschenken dieser Welt tingelt.
Genau. Und bei einigen Baumarkteröffnungen auftritt.
Den ein oder anderen Cent abstaubt.
Ja, natürlich kenne ich The Rolling Stones und ich kenne auch ich kenne Mick Jagger und Keith Richards.
Wer?
ja, kenne ich. Aber ja. Ich bin weit davon entfernt, mich ein Fan zu nennen. Ja,
ja, und also ganz ehrlich, das ist, als ich dieses Album gehört habe, da wurde mir bewusst, und du weißt, ich bin ja Beatles-Fan, aber es wurde mir bewusst, dass ich kann mich nicht erinnern jedenfalls, dass ich noch nie ein Album der Rolling Stones gehört habe.
Ja, so komplett am Stück habe ich auch noch nie.
So komplett am Stück. Ich kenne Songs von denen, aber dass ich mal gesagt habe, hey, wir hören uns jetzt mal das Album. Ich könnte jetzt auch kein Album nennen.
Ja, ich wüsste jetzt, da bin
das
ich
ist,
aber
das ist ganz
nicht so
verrückt bei
ja,
mir.
Ja, ja.
Ja.
Aber gut, es ist doch bei diesen Beatles und Rolling Stones Fans war doch immer die Frage, oder auch in der damaligen Generation, ne, bist du jetzt Beatles-Fan oder bist du Rolling Stone-Fan? Beatles, so die feinen, schicken Herren, die lieben Jungs von nebenan, die niemandem wehtun. Sozusagen die gute Fraktion, ja. Und die andere Fraktion eben die Rolling Stones, die etwas raueren Rock'n'Roller, die die Hotelzimmer auseinandernehmen und solche Sachen, ja. Und mein Schwiegervater zum Beispiel, der war eindeutig auf der Seite der Rolling Stones. Sieht man auch
Woran
an seiner,
machst du das fest?
Das sieht man auch an seiner Plattensammlung. Da gibt es einige Alben.
Ja.
Die stehen jetzt hier bei mir im Regal, aber trotzdem habe ich sie mir noch nie angehört. Ja.
Ja, interessant. Das ist wirklich interessant. Das heißt also, du hast das Album Let It Bleed zum ersten Mal auch gehört.
Ja.
Kanntest du Songs? Kam dir da was bekannt vor?
Ja. Ja, das sind
hast
ja
du,
wirklich...
Also, du hast du auch Favoriten dann gewählt?
Ja, ich habe so ein, zwei Favoriten, wo ich sagen würde, die gefallen mir ganz gut. Und weil ich habe es jetzt auch so zum ersten Mal bewusst, habe ich jetzt mal so ein Rolling Stones Lied gehört. Also gar nicht so sehr, weil ich die jetzt irgendwie nicht mag oder so. Die sind mir einfach bisher noch nie so wirklich so begegnet im eigentlichen Sinne. Also
Obwohl es sie seit 1962 gibt.
Ja, also
gibt.
Natürlich, man kennt
Verrückt.
Sie und es gibt doch immer wieder, sie laufen so durch die Gazetten. Klar, man bekommt das mit. Aber ich hatte noch nie so wirklich das Bedürfnis, konzentriert so Songs von denen zu hören. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und da gibt es Lieder dabei, die mir auch gut gefallen. Da gerade auf diesem Album sind ja auch einige Klassiker dabei. Ne? Also so, wenn man dann Rolling Stones Lieder mal nennen soll, fällt einem häufig direkt das erste Lied ein, Gimme Shelter.
Ja. Ja.
Das kannte ich, aber ich habe es jetzt auch wirklich nochmal neu gehört, auch so über Kopfhörer und hat mir gut gefallen.
Ja, das ist auch einer, das ist mein allererster Favorit, wenn man an Rolling Stones denkt. Dieser Song inkorporiert doch alles, was die Stones so ausmacht. Wir hören natürlich rein. Und weißt du, was interessant ist für mich? Also natürlich kenne ich den Song schon ewig. Ich wusste nicht, dass diese die weibliche Stimme, dass die von Mary Clayton stammt.
Ja, da war ich kurz irritiert. Da war ich kurz irritiert. Ja, weil also als die weibliche Stimme kam, habe ich mich gefragt, ist das jetzt immer noch Mick Jagger, der da singt? Der singt aber hoch.
Ja, und es ist offensichtlich so, das war mir natürlich nicht bewusst, ich kannte Mary Clayton nicht, dass sie wohl bei, sie schreit ja direkt. Das ist so ein bisschen wie bei The Great Gig in the Sky von Pink Floyd. Da wird ja richtig geschrien. Sie schreit, War, Children, is just a shot away, it's just a shot away. Wo ich immer gehört habe, Bob Dylan. Anstatt War Children. Ich höre immer Bob Dylan is just a shot away. Aber
Ach
gut,
so.
Das ist was anderes.
Ah, ja.
So, also Mary Clayton, die war als sie dort so rumgeschrien hat, offensichtlich hochschwanger, die Geburt stand unmittelbar bevor. Es war wohl irgendwie auf der Kippe.
Okay.
Ja. Also, War Children, Sebastian. Ja, es geht ja, es ist die Apokalypse, es ist bedrohlich, es ist dieses Duett, das macht es besonders. Ich meine, wann hat schon mal eine weibliche Stimme quasi in einem Duett mit Mick Jagger auf einem Rolling Stones Album gesungen? Die Melodie ist toll, es geht um Gewaltkrieg. Ja, es ist im Prinzip, wir haben in der letzten Woche oder vor zwei Wochen über die Eagles gesprochen. Es ist auch hier so eine Art Schwanengesang auf dieses ganze Hippie-Leben, ne?
Ja, genau.
Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind alle stoned und haben uns lieb. Nein, hier ist der Vietnamkrieg. Es gibt ganz viele schmutzige und brutale Sachen in der Welt. Ja. Und dieser Song ist sozusagen die Hymne. Ja, wacht mal ein bisschen auf.
Markiert sozusagen das Ende der Hippie-Zeit. Kann man so sagen.
Also man kann es vielleicht sogar auf das ganze Album münzen.
Mhm. Ja.
So. Was ist dein zweiter Favorit?
Ja, das Album insgesamt hat mich ein bisschen überrascht. Ja.
Inwiefern?
Weil da sind Sounds dabei, die hatte ich jetzt so gar nicht mit den Rolling Stones in Verbindung gebracht.
Ist auch wieder gut produziert, muss ich sagen.
Ja, und aber auch so vom Stil her, ich finde, das ist teilweise ganz schön country-mäßig.
Paul McCartney hat mal über die Rolling Stones gesagt, sie sind eine nette kleine Blues-Kombo.
ja, genau. Ja, Blues und so also Country-Blues.
Da liegen ja die Wurzeln der Rolling Stones. Ja. Blues. Es ist wirklich eine Blues-Band.
Hört man auch direkt bei Lied Nummer 2, Love in Vain.
Ja, das ist natürlich ein Cover von dem großartigen Blues-Erfinder Mr. Johnson, ne?
Ja.
Ja, ich glaube von 1935.
Ah, okay. Und auch Country Honk, Lied Nummer 3, das könnte ja aus Tennessee direkt kommen.
Und das kenne ich auch nur als Honky Tonk Woman. Und hier heißt es Country Honk.
Mhm.
Ja. Also Honky Tonk ist ja so eine Art Spelunke. Irgendwie in den Südstaaten sagt man Honky Tonk zu so einer Art, ja, so einer heruntergekommenen Kneipe.
Ah ja. Okay,
ja.
Wusste ich gar
nicht. Country Honk.
Ja.
Hattest du davon jetzt einen favorisiert?
Nee, war jetzt nicht unbedingt mein Favorit.
Achso, waren nur diese Country- und Blues-Sachen.
Wenn ich jetzt Favoriten nennen soll, habe ich da in der Tat nur ein oder zwei Lieder. Also auf Platz 1 auf jeden Fall Gimme Shelter. Und Platz 2 für mich wäre dann das letzte Lied, Lied Nummer 9, You Can't Always Get What You Want. Auch das, finde ich, markiert ja ganz schön dieses Ende der Hippie-Zeit, ne? Ja, ihr Traumtänzer, ist alles ganz toll, wie ihr Love, Peace and Happiness haben wollt, aber gibt's halt nicht.
Richtig. Und da dachte ich auch, you can't always get what you want. Es gibt doch auch diesen berühmten Song, I can't get no satisfaction.
Mhm.
Ist ein paar Jahre vorher rausgekommen von den Stones. I can't get no satisfaction und jetzt you can't always get what you want. Also irgendwie ist das alles ein bisschen, ach, man ist so ein bisschen depressiv.
Ja, genau, ne? Ist alles so ein bisschen, rauer, ehrlicher.
Ja, und trotzdem hier natürlich durch den, ich glaube, das ist der Londoner Bachchor, der hier singt.
Ach ja, okay.
Ne? Auch, etwas, was man bei den Rolling Stones, die ja doch so ein bisschen härter daherkommen, jetzt nicht erwartet hätte. Aber auch You Can't Always Get What You Want ist auch mein Favorit. Wir hören kurz rein. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. Übrigens hat wohl John Lennon mal gesagt, dass die Rolling Stones dazu neigen würden, Innovationen der Beatles innerhalb weniger Monate zu kopieren. Und in diesem Sinne sei You Can't Always Get What You Want im Prinzip das Rolling Stones Gegenstück zu Hey Jude.
Ah, okay.
Ja.
Ja. Gut. Aber ich finde, bei den Beatles, ne, wenn du da jetzt zum Beispiel an Help denkst, ne, wenn die Help singen, ist ja auch so ein bisschen, oh, Hilfe, Hilfe, ne, ich habe ein Problem. Aber die singen das mit einer Fröhlichkeit.
Ja.
Sie sind halt wirklich diese lieben, netten Jungs.
Und das Lied Help war ursprünglich als ein depressives Lied gedacht, weil John Lennon wirklich nach Hilfe geschrien hat. Aber er hat gesagt, ich konnte das so nicht unterbringen, denn es musste fröhlich sein. Und deswegen haben sie es fröhlich gespielt.
Mhm.
Da ist es wieder, Sebastian, das Image muss stimmen.
Ja, natürlich. Image ist alles.
Ja. Ist bei uns ja nicht der Fall, wir können sein, wie wir wollen.
Können wir das?
Können wir. Wir können über alles reden, über das wir reden wollen, auch wenn es nur Geschwätz ist.
Ja, ja.
Hast du noch einen Favoriten?
Nein, ich hab keinen Favoriten mehr. Was hat dir denn noch gefallen?
Mir gefiel noch Monkey Man. Da gefiel mir unheimlich gut, die Melodie gefiel mir unheimlich gut.
Oh, da muss ich Monkey jetzt wirklich nochmal reinhören. Hat ganz wenig Klicks. Ich höre mal nochmal kurz rein.
Ja, hat ganz wenig Klicks.
Ah ja, gut, ja, das ist ganz gut.
Also ja. Ich finde, das ist wirklich gut produziert worden. Und dann eben, also was auch mit diesem Album ja immer in Verbindung gebracht wird, ich glaube, 2 Tage, nachdem es veröffentlicht wurde im Dezember, kam es zu diesem Altamont-Zwischenfall, wo einer der Fans dieses Konzerts in Altamont von einem der Hells Angels umgebracht wurde.
Okay.
Meredith Hunter hieß der junge 18-jährige Mann, der hat dann offensichtlich auch einen Revolver gezogen und die Hells Angels, die da wohl als Security angestellt waren, die haben dann mehr oder weniger kurz einen Prozess gemacht.
Mhm, okay.
Ja. Auch da, es passt dann wieder, ne? Gewalt.
Ja, ja, ja.
Düsternis, Sex, ja. Drogen, Tod, Sebastian, alles, was man will. Und ja. Dann geht's in die 70er Jahre und da erwarten uns dann Black Sabbath und Ozzy Osbourne und es geht wunderbar weiter.
Ja, allerdings, ne, ich habe rein zufällig gestern im WDR, habe ich so reingesappt, gab es so eine komische Hitparade, die tollsten Hits aus den 70er Jahren in Deutschland. Ne? Wurde so geguckt, was war so in den deutschen Hitparaden immer so auf Nummer 1. Da waren ja Lieder dabei, also da war überhaupt nichts ernst. Das war ja sowas von realitätsfremd zum Teil. Da hat man sich die ganze Misere ganz schön gesungen.
Ja, ja.
Toll fand ich Lied Nummer 1 von so einer schottischen Band. Ich wusste gar nicht, dass das Schotten sind, aber das Lied kennt man. Das heißt Chirp, Chirp, Cheep, Cheep.
Habe ich noch nie gehört.
Doch, hast du garantiert schon mal gehört. Die singen dann immer im Refrain, singen die dann immer Ui, Chirp, Chirp, Cheep, Cheep.
Ach ja, doch, das sagt mir was.
Ja, ja. Ein komplett.
Das war eine schottische Band.
Ja, es war eine schottische Band und absolut auf Platz 1 in den deutschen 70er Jahre Hitparaden.
Du meinst also, damals war doch nicht alles besser?
Nein, nein.
Übrigens hat es dieses Album ja in die deutschen Charts, ich glaube, gar nicht geschafft oder nur auf Platz 3 für eine Woche. Also so ein Knaller war das nicht. Gimme Shelter. Warte mal, die Single Gimme Shelter war 2 Wochen lang in den UK-Charts auf Platz 76.
Oh, das ist jetzt ja auch, wirklich erstaunlich.
Ja, und ich meine, von Kritikern und auch von Fans wird Let It Bleed als eines der besten Rolling Stones-Alben angesehen.
Mhm.
Vielleicht auch erst im Nachhinein. Und wie viele Musiker da wieder mitgewirkt haben. Man denkt immer, und auch das, Sebastian, das war mir nicht klar. Wenn man an die Rolling Stones denkt, man denkt an Mick Jagger und Keith Richards. Bei den anderen wird es schon ein bisschen schwammig, zumindest bei mir. Ich kriege dann noch Charlie Watts hin, den Drummer, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und dann Bill Wyman am Bass, hätte ich schon so nicht sagen können. Brian Jones, der 1969, ich glaube, kurz bevor das Album veröffentlicht wurde, ist der ja in einem Pool ertrunken. Mick Taylor kam dann dazu. Mick Taylor, der war 5 Jahre dabei. Und anschließend dann, der wurde dann durch Ron Wood ersetzt.
Mhm.
Aber so die Namen, die hätte ich so jetzt nicht drauf gehabt.
Nein,
und wenn ich mir dann anschaue, wer hier noch mitgewirkt hat an dem Album, zum Beispiel Nicky Hopkins am Klavier oder Leon Russell, da waren noch welche am Ry Cooder an der Mandoline, hier Al Cooper am Piano, das sind Leute, die man kennt, oder eben Mary Clayton. Und man denkt immer, ja, die Rolling Stones, das sind irgendwie 4, 5 Mann und die haben dann da Musik gemacht. Nein, auch da, hinter den Kulissen, wer da alles mitmacht. Und natürlich auch der Londoner Bach-Chor.
Mhm. Der hat es übrigens nicht aufs Cover geschafft, der Bach-Chor, ne?
Nein.
Da sind nur die offiziellen fünf Bandmitglieder drauf.
Ja, und bevor wir zum Albumcover kommen, Sebastian, noch etwas, was ich großartig finde. Beim Wikipedia-Eintrag von Mick Jagger steht das folgende. Zitat: Die Musikzeitschrift Rolling Stone, wie fantastisch, dass Rolling Stone was über die Rolling Stones sagt. Gut, würdigte diese Songwriting-Partnerschaft, also von Mick Jagger und Keith Richards, mit Rang 6 in ihrer Liste der 100 größten Songwriter aller Zeiten.
Ach, und wer ist auf 1? Lennon und McCartney oder?
Nee, warte mal. Ich habe eben noch nachgeschaut. Auf Platz 1 ist Bob Dylan, auf Platz 2 ist Paul McCartney, auf Platz 3 ist John Lennon, 4 ist Chuck Berry, 5 ist Smokey Robinson und auf 6 Mick Jagger und Keith Richards. Okay, ist ja wie mit allen Listen hochgradig kritisch zu sehen. Aber gut, also, sie sind auf Platz 6 der größten Songwriter aller Zeiten. In einer weiteren Liste des von dem eng mit Jagger befreundeten Jan Wenner herausgegebenen Magazins belegt Jagger Rang 16 der 100 größten Sänger aller Zeiten.
Was? Okay.
So. Und dann im Musikmagazin Blender nahm Jagger, der in der zweiten Hälfte der 60er Jahre wie Brian Jones und Keith Richards LSD konsumiert hatte, den Rang 13 in der 2003 veröffentlichten Liste der 50 schlimmsten Rockstars aller Zeiten ein. Okay. Ich finde es großartig, dass es solche Listen zu allem und jedem gibt.
Ja. Ich frage mich auch, also nach welchen Kriterien die dann auch immer zusammengestellt werden.
Ich möchte gerne die Liste der 100 größten Rockstars, also 1,70 Meter, 1,71 Meter, 1,72 Meter oder die blondesten Rockstars oder die Rockstars mit dem wenigsten Dioptrien und mit dem Maximaldioptrien. Also sowas.
Ja, genau.
Man kann gut.
Ja, und ich glaube, da werden auch manchmal Leute einfach vergessen. Ja, also
ja, sowieso.
Die hat man dann einfach
ist auch
nicht
da,
auf dem Schirm gehabt.
Es ist auch da wieder Geschmackssache, Sebastian.
Ja, natürlich.
Wie immer. So, kommen wir zum Albumcover doch
mal.
Ja,
das ist auch Geschmackssache. Und,
im wahrsten Sinne.
Ja, und was sieht man da? Man sieht eine Schallplatte, die auf einem Plattenspieler liegt. Man sieht den Plattenspieler nicht, sondern nur den Tonabnehmer, diesen Abnehmerarm.
Mhm.
Und oben drüber aufgespießt ist eine Torte. So, und diese Torte.
Ja, aber dazwischen ist doch noch was.
Ja, die Torte ist ganz interessant. Also, es sind so mehrere Schichten.
Ja.
Und sie baut sich auf. So, und das finde ich ist jetzt interessant. Und also, das passt vielleicht sogar ein bisschen auch zu diesem Thema Hippie-Zeit. Und die Hippie-Zeit überdeckt auch so einiges. Weil ganz oben hat man so eine Tortenschicht, die ist wunderbar dekoriert. Oben so kleine Marzipanfigürchen. Das, glaube ich, sollen die Rolling Stones sein.
Mhm.
Mit viel Sahne, mit viel Kirschen und mit viel Zuckerdekor.
Ja.
So, unten drunter unter dieser Sahnehaube ist ein Reifen zu sehen. Könnte so ein Motorradreifen sein, so ein dünner Reifen.
Mhm.
Da drunter ist vielleicht ein...
Eine Pizza.
Ja, die Pizza ist, glaube ich, das allererste. Das würde ich jetzt sagen, ist eher so ein Pancake oder sowas. Oder so ein Pfannkuchen.
Mm.
Dann kommt ein Ziffernblatt einer Uhr.
Mm.
Dann kommt eine Filmdose.
Mm.
Am Rand der Filmdose ist dann auch der Titel des Albums nochmal zu sehen. Stones Let It Bleed. Unten drunter kommt dann nochmal so eine Schicht. Das sieht für mich aus wie eine noch gefrorene Tiefkühlpizza. Und dann kommt die eigentliche Schallplatte.
Und die, das ist ja auch interessant, das sieht man jetzt hier nicht. Also wir haben ja oben Rolling Stones Let It Bleed in Majuskeln. Und was man jetzt leider im Streaming-Zeitalter nicht sieht, ist die Rückseite.
Ja.
Denn auf der Rückseite ist dasselbe Bild zu sehen, aber ein wenig zerstört.
Mm, okay.
Ja, es fehlt ein Stückchen und die Figuren sind irgendwie umgekippt. Auch da wieder Zerstörung, Gewalt. Ja, es ist nicht alles eitel Sonnenschein.
Mhm.
Passt das Albumcover zur Musik?
Ja, ich finde schon so ein bisschen, weil ich finde, das ist sehr abwechslungsreich und viele auch, also so ein stilistischer Mix. Ne? Man hat Tanzen, ja, man hat es, Blues, ja, man hat Rock'n'Roll.
Genau, und man hat hier die Zeit mit der Uhr, dann diese Filmspule. Was steht auf der Filmspule noch drauf? Da steht ja auch nochmal Stones Let It Bleed drauf.
Ja.
Das ist eventuell der Dokumentarfilm von diesem Altamont-Konzert. Und oben alles zuckersüß, ne, da befindet sich dann die Band, aber darunter, da liegen eventuell die wahren Probleme, Kritikpunkte, was weiß ich. Also so ein Symbol.
Ja, genau. Jetzt wollte ich mir diese zerstörte Variante nochmal ansehen. Die findet man natürlich auch nochmal bei der Google-Suche.
Mhm.
Und da ist so ein Stück rausgeschnitten. Ja.
Ja.
Und der Plattenspieler ist kaputt.
Tja. Aber die Musik Gott sei Dank nicht.
Ja. Nee. Ja, so sieht es dann aus, wenn die Stones ihr Hotelzimmer wieder verlassen haben.
Ja. Wie sieht es denn aus, wenn wir in die Spotify-Zahlen schauen?
Ja, die sind natürlich ganz gut.
Mhm.
Vielleicht müsste man mal grundsätzlich sagen, weil man kann ja hier bei Spotify auch immer sozusagen die Band-Statistik insgesamt sich anschauen. Und in der Bandstatistik ist es so, dass sie 28 Millionen monatliche Hörer haben. Das ist wieder ganz interessant, weil da gibt es ja dann
das
auch...
Das ist ungefähr in dieser Region, wo die Eagles in der letzten Episode waren,
ja,
ne?
Genau. Mhm. 15 Millionen Follower, 28 Millionen monatliche Hörer. Die meisten Hörer kommen aus Sao Paulo, dann aus Sydney, dann aus London, dann aus Santiago de Chile und dann
interessant.
Aus Chicago.
So. Das ist wirklich interessant.
So, jetzt aber mal zum eigentlichen Album. Da sind die Zahlen jetzt im Vergleich dazu ein bisschen schlechter, ja.
Oh.
Aber das erste Lied, Lied, das hat die meisten Wiedergaben, 721 Millionen, das ist dann fast schon... Ist schon so langsam Taylor Swift-Niveau. Aber so am unteren Rand, ja?
Ja.
Ja. Dann gibt es aber auch wirklich so ein paar Mauerblümchen.
Aber jetzt muss man dazu sagen, Sebastian, dieses Gimme Shelter, dieser Song wird ja schon seit 1969 gehört. Das muss man dazu addieren.
Ja, ja.
Auch was im Radio, wie oft der da schon im Radio gestreamt wurde.
Ja, ja,
seit 1969.
Ja, ja, ja. Genau. Und die ganzen Fans, die alten Fans, die haben ja noch ihre Platten und CDs zu Hause. Die hören das ja vielleicht sogar gar nicht per Stream, sondern
jeden Tag,
über ihre...
Ja.
Über ihre Hi-Fi-Anlage.
Ja, Surround Sound.
Ja, genau. So, und dann, also das am wenigsten gehörte Lied, das Lied Nummer 4, Live With Me, hat gerade mal 9 Millionen.
Mhm.
Ne, und dann, wir hatten es auch als Favorit genannt, You Can't Always Get What You Want, hat 225. Und ja, das andere hat dann eher so im zweistelligen Millionenbereich. Ne? Let It Bleed selbst, der titelgebende Song des Albums, hat 29 Millionen.
Also für mich es war interessant, mal so ein Rolling Stones Album komplett zu hören. Was die Neuroplastizität betrifft, hat sich da jetzt nicht unbedingt viel verändert, denn es ist, sagen wir mal so, es sind die gewohnten Sounds, die ich immer schon gehört habe. Obwohl, also es war, insofern war es doch für mich eine Entdeckung. Und ich würde sogar sagen, ich höre mich jetzt mal durch den Katalog der Rolling Stones. Es ist ja nie zu spät. Ich fange mal chronologisch dann beim ersten Album an und schau mal, wie es da so weitergeht.
Mhm.
Würdest du da mitmachen, Sebastian?
Ja,
oder würdest
gerne.
Du sagen, ach, eins reicht jetzt aber auch. Nee. Ich freue mich schon, wenn in der nächsten Episode wieder so ein Lo-Fi-Indie-Rock-Schock kommt.
Nein. Also ich würde auch gerne nochmal ein zweites hören. Und bevor ich mir jetzt nochmal irgendwelche anderen Alben von Rekwon oder Ute Lemper anhören muss.
Vorsicht, Vorsicht!
Dann doch lieber die Stones. Ja.
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 Also ein versöhnliches Ende heute mal wieder.
Mhm.
Von Podcast-Kritik und Sebastians spanischem Gartentisch führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Überlegungen, ob wir in einer Simulation lebten, über das glas- und spiegellose Korea und die milliardenschwere Kerzenindustrie hin zu Ozzy Osbournes Tod im Alter von 76 Jahren. In der Hoffnung, dass unser Ableben noch in weiter Ferne liegt, wird unsere Reise weitergehen.